Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Ich freue mich ganz besonders, mich mit unserem heutigen Gast, einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen in Deutschland und einem Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung, zu unterhalten. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Veronika Krim. Herzlich willkommen, liebe Veronika Krim. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch, weil ich habe so viele Fragen an Sie. Ich hoffe, dass wir das gut strukturiert bekommen und wir werden auch nicht alle beantworten können. Ich weiß, dass Ihr Steckenpferd ist die Energiepolitik. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht zur Schuldenbremse befragen werde. Es gibt wahrscheinlich so ein paar Themen, die Sie im Moment gar nicht mehr hören können, nachdem Sie wahrscheinlich von allen zu befragt werden. Ich weiß aber auch, dass Sie sich intensiv mit den Herausforderungen der Altersvorsorge beschäftigen, wahrscheinlich auch schon berufsmäßig damit beschäftigen. Und das ist das Thema, über das ich heute ein bisschen eingehender mit Ihnen sprechen möchte. Was, Frau Krim, sind aus Ihrer Sicht die größten Baustellen, die wir bezüglich unserer Altersvorsorge aktuell in Deutschland haben?
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Wir haben natürlich in Deutschland schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, die Herausforderung mit unseren sozialen Sicherungssystemen, weil es absehbar ist, dass gerade im Bereich der gesetzlichen Alterssicherung die Kosten ansteigen und aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Erwerbstätige die Renten für immer mehr Rentnerinnen und Rentner sichern müssen. Und das ist eine große Herausforderung, die ist auch absolut absehbar gewesen, weil sich die demografische Entwicklung, jetzt wenn wir mal von Zuwanderung absehen, nicht so stark ändert. Das sind Zahlen, die man ganz gut vorhersagen kann. Anfang der 2000er Jahre gab es schon Warnsignale aus der Wissenschaft. Damals und danach hat sich dann die Zuwanderung eigentlich dynamischer entwickelt, als das in den Prognosen damals absehbar war. Und deswegen sagt jetzt heute die Politik so, ja, damals haben sich die Wissenschaftler ja schon geirrt. Die Rente ist sicher. Das ist aber ein großer Irrtum. Wir haben durchaus aufgrund der demografischen Entwicklung, die Babyboomer-Generationen gehen jetzt in die Rente und dadurch sich das Verhältnis zum Erwerbstätigen zu Rentnern nochmal verflechtern. Und wir müssen dringend was tun, um die Rente nachhaltig zu machen. Es gibt verschiedene Hebel, an denen man ansetzen kann. Das eine ist die Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung, sodass das die Proportion von Erwerbstätigen und Rentnern ungefähr gleich bleibt. Das andere ist die Frage zum Beispiel, wie stark soll die Bestandsrenten ansteigen? Traditionell mit der Lohnentwicklung, man könnte auch sagen mit der Preisentwicklung, dann würden die Renten nicht so stark ansteigen, aber die Inflation würde immer ausgeglichen werden. Und das würde im Wesentlichen ja dann diejenigen treffen, die besonders alt werden. Und diejenigen, die besonders alt werden, sind typischerweise die, die aber auch die höheren Renten haben. Insofern wäre das auch eine sozial ausgewogene Maßnahme. Und dann gibt es verschiedene kleinere Stellschrauben bei der Rente. Plus natürlich immer der Hinweis, wir müssen mehr in die kapitalgedeckte Rente reingehen und mehr Leute dazu bekommen, sozusagen auch aktienbasiert sich für den Ruhestand abzusichern.
Wunderbare Überleitung zu dem Thema, zu dem ich gleich komme. Sie haben eben ein wunderbares Stichwort genannt, das war die Rente ist sicher. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an Norbert Blüm, der plakatiert hat, die Rente ist sicher. Ich glaube übrigens, dass er nicht geschwindelt hat. Ich glaube nur, dass er uns nicht hätte garantieren können, wie hoch die Rente sein wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass jemand und auch dass fast alle noch eine Rente bekommen. Nur die Höhe der Rente ist natürlich eigentlich das Maßgebliche und nicht, dass tatsächlich eine Rente stattfindet. Ich glaube, wenn wir uns die durchschnittlichen Renten aktuell in Deutschland anschauen, wie viel man aktuell bekommt, dann sind es so roundabout 1.000, 1.200 Euro im Schnitt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ja noch nicht zum wirklich auskömmlichen Leben dient oder auch genug ist dafür. Deswegen sind da natürlich viele Punkte, die Sie ansprechen, die angegangen werden müssen. Besonders gut gefällt uns natürlich diese Idee der Kapitalgedeckten. Ich glaube, dass der demografische Wandel an sich, es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, was leichter vorhersehbar ist als der demografische Wandel einer Gesellschaft und auch gleichzeitig am schwierigsten abzuändern. Und deswegen hätte man das natürlich schon vor vielen Jahrzehnten wissen können. Und ich bin mir sicher, Sie haben es auch gewusst. Sie, meine ich jetzt kryptisch, alle Marktteilnehmer, wer auch immer das war.
Die Wirtschaftswissenschaftler haben das so immer.
Politiker haben es, glaube ich, auch gewusst. Die Problematik besteht natürlich immer. Der größte Wählerpool sind immer die Rentner. Und die Jahre, die für die man gewählt wird, sind 4 Jahre. Und wir sprechen aber von deutlich langfristigeren Änderungen, die man einfach vornehmen muss. Früher war die Bevölkerungspyramide sollte immer ein Tannenbaum sein. Das wäre super gesund, weil dann hätte man unten möglichst viele und oben möglichst wenige. Aber wir sind ja im Moment, glaube ich, eher so, erinnert mich fast immer mehr an Döner als an einen Tannenbaum, wenn man sich das so anschaut. Kommen wir zu Ihrem Punkt der Kapitaldeckung. Es gab da jetzt ja leise Versuche, auch der jüngsten Bundesregierung, ich glaube, es ist ein FDP-Thema, wenn ich das richtig erinnere, so ein bisschen in diese Geschichte hineinzugehen. Für mich als Laie klang das oftmals ein bisschen halbherzig. Wie ist generell Ihre Einstellung zu dieser, also generell ist klar, Sie unterstützen das, aber die Umsetzung ist ja oft das Problem.
Ja, die Ampelregierung hat da natürlich verhandelt. Ich glaube nicht, dass die FDP alleine dieses Thema getrieben hat, sondern man hat sich nachher etwas ausgedacht, was eben mit allen auch verhandelbar war und ist dann zu dem Generationenkapital gegangen, wo man basierend auf staatlicher Verschuldung für die Rentnerinnen und Rentner anspart, das dann aber der gesetzlichen Rentenversicherung zuschießt sozusagen, um die Renten zu stärken. Und,
aber der Zuschuss ist jetzt ja auch schon riesig. Also ich weiß nicht, ich habe eine Zahl von über 100 Milliarden.
Ja, aber das ist noch eine andere Angelegenheit. Also jetzt bleiben wir mal bei diesem Generationenkapital. Das ist natürlich das Problem, dass das erstmal kein personalisiertes Konto ist sozusagen, wo derjenige, für den angespart hat, auch tatsächlich sieht, dass die kapitalgedeckte Altersversorgung auch attraktiv ist, weil einfach Zins- und Zinseszinseffekte dazu führen, dass man am Ende auch tatsächlich die Rentenleistung ordentlich aufgewässert kriegt. Sondern es ist eben dieser Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, was man machen sollte, ist, die Menschen dazu anhalten, Kapital gedeckt fürs Alter anzusparen auf personalisierten Konten, möglichst von Kindesbeinen an sozusagen. Also, dass man zum Beispiel so ein Startkapital gibt, auch möglicherweise staatlich finanziert, muss ja gar nicht umfangreich sein für Schülerinnen und Schüler. Dass da eben angefangen wird anzusparen und dass auch die ersten Erfahrungen gemacht werden, wie das wächst, sodass man dann eben basierend darauf weiter fürs Alter ansparen kann. Das wäre ein sinnvolles System. Da könnte man dann darüber nachdenken, aber das hat die aktuelle Regierung natürlich nicht gemacht. Man könnte darüber nachdenken, ob man das unterstützt für untere Einkommensgruppen. Aber das sollte eigentlich passieren, sozusagen das Riester-Konzept nur attraktiver, vielleicht mit einem Default-Fonds, der dann für die privaten Anbieter vielleicht auch so eine Art Benchmark bezüglich der Gebührenstruktur setzt, damit eben die Erträge nicht durch eine Gebührenstruktur, die für die Sparenden gar nicht richtig durchschaubar ist oder wo man dann auch aufs Glatteis geführt wird, dass das nicht aufgefressen wird. Und das könnte man machen, aber dazu hat sich die letzte Bundesregierung eben nicht entschieden.
Leider hat sie sich dazu nicht entschieden. Vielleicht lief auch die Zeit dann ehrlich gesagt ein bisschen weg.
Man hat sich einfach in eine andere Richtung bewegt. Ich glaube nicht, dass das mit der Zeit zu tun hatte. Also das Generationenkapital war schon ganz grundlegend anders konzipiert als so eine individualisierte, personalisierte private Altersvorsorge.
Frau Krim, ich habe eine Idee und ich habe mir viele Gedanken gemacht darüber, wie kann man diese Altersvorsorgeproblematik, wenn man sie so nennen möchte, tatsächlich angehen. Ich würde gerne eine Idee mit Ihnen teilen und einfach mal Ihre Meinung dazu hören. Meine Idee war, ich habe mir angeschaut, wie viele Geburten haben wir im Jahr in Deutschland. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, kommen wir so auf rund 700.000 an Neugeburten im Jahr. Wenn man jetzt hergehen würde und würde jedes dieser Neugeborenen mit einer unverwechselbaren Depotnummer ausstatten und der Staat würde sich bereit erklären, Sie haben eben auch von einem gewissen Startkapital gesprochen, diesem Neugeborenen auf dieses Depot, wollen wir es mal nennen, 10.000 Euro zu bezahlen. Und dann würde man zusätzlich zu diesen 10.000 Euro 50 Euro jeden Monat aus dem Kindergeld, das diesem Kind ab der Geburt zusteht, würde man auch noch da rein investieren und man würde sagen, einfach in den MSCI World investieren. Ganz einfach, ganz platt, entgegen aller Lobbyarbeit, die in Deutschland gemacht werden würde. Und dann würde man sagen, aber liebes Säugling, liebes Baby, liebes Kleinkind, lieber Jugendlicher, lieber Erwachsener, du kommst erst an dieses Geld ran, wenn du das offizielle Renteneintrittsalter erreichst. Und da kann man ausrechnen, dann kommen wir in dieser Konstellation bei MSCI World, 5% im Schnitt waren die letzten 30 Jahre. Egal wie, wir kommen aber auf ein Kapital, was demjenigen dann im Rentenalter zur Verfügung steht, was deutlich mehr ist als heute und auch deutlich die Staatskassen, sagen wir mal zumindest sehr langfristig, entspannen würde. Würden Sie grundsätzlich da mitgehen oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Ich glaube, es ist schon nicht verkehrt, den Kindern und Jugendlichen zu Beginn ihres Lebens ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Möglicherweise auch durch eine staatliche Unterstützung, zum Beispiel 10 Euro im Monat während der Schulzeit. Also, dass man eben ansparen kann und sieht, wie das funktioniert, wie sich das entwickelt. In der Schulzeit könnte es ja dann auch mal sein, dass es mal in der Schwächephase ein bisschen Verluste gibt, aber es sich dann wieder erholt. Aber über die lange Dauer wird man wahrscheinlich dann sehen, dass man da ordentlich ansparen kann. Darüber hinaus sollte aber dann der jeweilige Versicherte oder also der jeweilige, das Individuum eigentlich dafür verantwortlich sein, anzusparen. Warum sollte das der Staat machen? Weil letztlich, wenn ich das staatlicherseits mache, dann muss ich ja Steuereinnahmen dafür generieren. Die sind typischerweise, verzerren die das Wirtschaftsleben, senken auch die Attraktivität eines Wirtschaftsraums, wenn die Steuern hoch sind. Das erhöht die Arbeitskosten, möglicherweise die Unternehmenssteuern, welche Steuern auch immer, ne, die Konsumsteuern. Da denke ich mir, dass man so einen Stups geben sollte, aber dann schon dafür sorgen sollte, dass die Leute für sich ansparen und das nicht über den Umweg des Staates zu geschehen hat.
Macht sicherlich absolut Sinn, insbesondere, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema der Bildung, der Wirtschaftsbildung in unseren Schulen von klein an. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was unbedingt besprochen gehört. Jetzt vielleicht nicht in unserem Podcast, aber unbedingt in der Politik besprochen gehört, weil da ja natürlich Defizite da sind, die brutal sind.
Ja. Ich meine, darüber hinaus ist es ja auch so, dass es verschiedene andere Hebel gibt. Bevölkerungsentwicklung ist zwar gut vorhersehbar, aber Zuwanderung führt natürlich dazu, dass die Systeme insgesamt besser finanziert sind. Auch die öffentlichen, die gesetzlichen Versicherungssysteme. Und dann könnte man natürlich schon schauen, dass man perspektivisch auf die Geburtenraten auch Einfluss nimmt. Das ist schwierig, es ist in der Vergangenheit nicht sehr gut gelungen. Aber wir haben eben auch ein System, das es eigentlich unattraktiv macht, Kinder zu bekommen, weil man eben die Kosten hat, aber die Vorteile dann im Wesentlichen kollektiviert werden, sozusagen zum Beispiel in gesetzlichen Rentenversicherungssystemen. Ist es ja so, dass ich eben im gleichen Maße profitiere davon, egal ob ich jetzt Kinder hatte oder ob ich keine Kinder hatte.
Ja.
Und ob man das jetzt in der Rente differenzieren sollte, ist die Frage, ne? Weil wenn da jemand sozusagen dann nicht gut versorgt ist, rutscht er ja in das soziale Sicherungssystem. Das heißt, es wird dann in die sozialen Sicherungssysteme, es wird dann wieder kollektiviert. Aber was man natürlich machen könnte, ist, dass man während der Erwerbsphase die Leute deutlich besser stellt, wenn sie Kinder haben, zum Beispiel, wie das in Frankreich geschieht, durch ein Familiensplitting. Zumindest hat es einen Beitrag geleistet in Frankreich dazu, dass durchaus die Leute mehr Kinder bekommen, weil sie einfach finanziell durch die zusätzlichen Kinder nicht in dem gleichen Ausmaß belastet sind wie in anderen Ländern, sondern eben durch das Steuersystem dann eben auch noch entlastet werden.
Frankreich ist natürlich ein tolles Beispiel, nicht? Weil ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass dieses erste Familienauto, was wir kennen, der Renault Espace war, wo viele
reichen. Genau. Einerseits hat man das Familiensplitting und auf der anderen Seite hat man eben eine Kinderbetreuung, die funktioniert, eine Ganztagsschule und die Frauen nehmen da in sehr großem Umfang am Erwerbsleben teil und das ist natürlich auch etwas, was man sich in Deutschland eigentlich auch immer wünscht, dass man da die Gleichstellung hat in dem Sinne, dass Frauen und Männer im gleichen Umfang das Arbeitsangebot machen. Aber in Deutschland haben wir natürlich die Hürde, dass wir entlang der Kindheitsphase immer wieder Phasen haben, wo dann das Kind doch wieder zu größeren Teilen zu Hause ist. Ich habe das in der frühkindlichen Betreuung, weiß nicht, ob ich einen Platz kriege, ist oft krank. Im Kindergarten ist es dann eigentlich bis nachmittags zumindest betreut. Aber wenn es in die Grundschule kommt, kann es eben sein, dass man dann bei den Hausaufgaben helfen muss oder das Kind eben mittags wieder zu Hause ist. Und solche Brüche im Erwerbsleben, die dadurch ausgelöst werden, führen eigentlich auch dazu, dass man am Ende einer sehr moderaten Rente nur in den Ruhestand geht. Und das ist natürlich für die Frauen nicht gut und für die Gesellschaft ist es auch nicht gut, weil wir da eben sehr viel Armut haben, die eigentlich ausgelöst ist dadurch, dass die Menschen ihr gewünschtes Arbeitsangebot nicht ausüben.
Das ist natürlich ein fantastisches Beispiel dafür zu erklären, wie alles mit allem zusammenhängt. Das ist unfassbar über diese verschiedenen Phasen, auch das Leben eines Kindes in Zusammenhang mit den Eltern. Ich meine, Frankreich schafft es immerhin, eine 50% höheren Geburtenrate zu erreichen als Deutschland. Ich glaube, Deutschland liegt bei so 1,3, 1,4 Kinder pro Frau und Frankreich nahezu 50%, also über 2. Ist schon spannend, hat viele Facetten. Stimmt es eigentlich, dass in Frankreich in manchen Gouvernements eine Einkommensteuerfreiheit besteht, wenn man mehr als 4 Kinder hat?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in Frankreich das Familiensplitting gibt, dass also mehr Kinder sozusagen dazu führen, dass die Steuerlast deutlich gesenkt wird. Und das ist natürlich...
Ja, gut, wenn er noch gesundheitlich in der Lage ist, hört ja keiner auf, wenn er, ich sage, nochmal 3 Kinder hat, wenn es dann nochmal deutlich attraktiver wird, ab dem 4., 5. Kind möglicherweise. Ist schon ganz interessant. Und auch ganz interessant, dass wir uns eigentlich so leicht auch an unseren Nachbarn orientieren können, in vielen, vielen Bereichen, die Wirtschaft anbetrifft. Unter anderem sicherlich auch bei diesem Thema und bei 100 anderen Themen wahrscheinlich auch. Ich wollte die Idee mit diesen 10.000 Euro mit Ihnen mal besprechen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was uns durchaus hilft. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es Richtung Kapitaldeckung gehen muss. Der Generationenvertrag fällt allein schon deswegen irgendwann flach, weil einfach die demografische Entwicklung dagegen spricht. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt nicht neu haben. Und ich hoffe, dass Sie in Ihrer Funktion auch weiterhin darauf einwirken können, dass es in die richtige Richtung geht mit den Diskussionen und auch mit den Lösungen. Weil ich glaube, bei vielen Themen haben die Bürger das Gefühl, wir diskutieren einfach auch schon zu lange über das eine oder andere. Jetzt geht es ums Machen. Und also ich persönlich und wir alle setzen noch große Hoffnung in Sie, weil wir merken, dass Sie deutlich näher an der Praxis sind als viele ihre Kollegen, will ich jetzt gar nicht sagen, als viele, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die auch in der Politik Einfluss nehmen können. Dafür danke ich Ihnen auch ganz persönlich und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mein Gast zu sein und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.